Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto? In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: sei mutig.
Willkommen zum 59. Geldtipp-Podcast, sagen Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Heute geht es um Privatkredite. Sie gelten als neue Anlageklasse. Dabei vergeben Fonds und nicht Banken Kredite. Der Markt ist riesig und es wird bei Privatanlegern immer beliebter. Doch es gibt auch Fälle, wo die Rückzahlung stoppt. Deshalb fragen wir im heutigen Geldtipp-Podcast, lohnt sich das für Privatanleger oder droht eine Liquiditätsfalle? Ralf, fangen wir mal vorne an. Was sind Privatkredite?
Privatkredite sind Unternehmenskredite, Stefanie, die nicht von Banken, du hast ja auch gerade schon in der Anmoderation gesagt, sondern vor allem von Fonds und Spezialanbietern vergeben werden. Und genau das wird heute oft Private Credit genannt, um mal diesen Begriff noch reinzuwerfen. Ja, Stefanie, warum sprechen wir gerade jetzt darüber? Oder warum sprechen überhaupt jetzt so viele darüber, muss man ja sagen?
Ja, weil der Markt, der da entstanden ist in den vergangenen 20 Jahren, also nach der Finanzkrise 2008, stark gewachsen ist und gerade jetzt unter Stress gerät. Die Rückgaben werden begrenzt, einzelne Kredite fallen sogar aus, die Kurse der Anbieter fallen und so entstehen Schlagzeilen und dann fällt natürlich der Blick auf ein solches Thema. Ralf, sind denn diese Privatkredite wirklich neu oder nur ein neuer Name für ein altes Geschäft?
Kredit an sich ist natürlich ein altes Geschäft, aber neu ist, dass immer mehr Unternehmen nach der Finanzkrise, da hat das begonnen, Kredite eben über Fonds aufgenommen haben, nicht von Banken. Und damit haben aber auch Fonds immer stärker Bankaufgaben übernommen. Das ist halt auch spannend. Und neu ist dabei auch, wie groß und wie verflochten dieser Markt inzwischen ist. Ja, Stefanie, verschiedene Anbieter versprechen dann typischerweise hohe Renditen bei geringen Schwankungen. Klingt super, aber wo ist der Haken?
Ja, das Versprechen, das hast du ja richtig geschildert, klingt toll. Ich habe laufende Erträge bei angeblich geringen Schwankungen. Der Haken dabei ist, dass viele Privatkredite einfach schwer verkäuflich sind. Wenn ich sie einmal gekauft habe, dann habe ich sie in Anführungszeichen wie ein Klotz am Bein. Und diese Risiken werden gerade in ruhigen Zeiten unterschätzt. Wenn es dann unruhig wird, dann wird es schwierig, diese Kredite loszuwerden. Ralf, man spricht, du hast schon gesagt, von Private Credit und dann fällt noch ein zweiter Begriff immer wieder, Private Debt. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, also Private Credit ist quasi der Oberbegriff für private Unternehmenskredite und Private Debt ist quasi dann Teilbereich, oft über Fondsstrukturen und häufig im Umfeld von Private Equity Transaktionen. Ja, und warum sind diese Kredite jetzt häufig illiquide, Stefanie? Was ist da der Punkt?
Ja, sie sind halt schwer verkäuflich. Das heißt, es gibt keinen schnellen und verlässlichen Markt, wo man täglich nach Preisen nachschauen kann und wo man auch täglich einen Käufer findet. Wenn viele Anleger aus einem Privatkredit heraus wollen, eigentlich in diesem Fall viele Kreditgeber einen Kredit zurückgeben wollen, dann geht das nur sehr, sehr langsam und mit Abschlägen. Und deshalb spricht man von illiquide. Ralf, in dem Zusammenhang fällt häufig auch der Begriff semiliquide. Was ist das denn?
Also erstmal fühle ich mich nach deinen Ausführungen jetzt an die offenen Immobilienfonds erinnert. Aber um zum Thema zurückzukommen. Semiliquide, das heißt, Rückgaben sind möglich, aber eben nur begrenzt. Und da gibt es sowas wie eine Faustregel, bis zu 5% pro Quartal, sagt man. Das Problem dabei ist, in Stressfällen werden diese Grenzen eben dann zum Nadelöhr. Die werden halt immer enger gezogen. Ja, Stefanie, was ist denn ein Nettoinventarwert und warum kann er bei diesen Privatkrediten trügerisch sein?
Das ist auch wieder ein Begriff aus der Fondsindustrie. Vielleicht nochmal kurz eine Bemerkung zu den offenen Immobilienfonds. Der Unterschied war da, dass es zumindest zeitweise mal einen funktionierenden Markt und einen regulierten Markt gab. Den gibt es bei Privatkrediten ja gar nicht. Also da gibt es ja keine Börse, da werden nicht ständig Preise und Kurse festgestellt, sondern der Markt ist in sich heraus schon schwieriger zu beobachten. Aber zurück zu deiner Frage. Der Nettoinventarwert ist der rechnerische Wert eines Fonds pro Anteil. Also das Vermögen minus die Schulden geteilt durch die Anteile. Bei illiquiden Anlagen hängt dieser Wert stärker an Modellen und Schätzungen als an echten Marktpreisen. Wenn man nicht weiß, wie hoch das Gesamtvermögen ist, kann man schlecht den Wert eines einzelnen Anteils errechnen. Dann ist das immer so eine Art Schätzung. Ralf, wie schätzt du denn aktuell den Markt für Privatkredite ein? Wie groß ist er?
Ja, also ich berufe mich da natürlich auf die Schätzungen anderer. Selbst kann ich das ja gar nicht. Aber der Markt ist schon gewaltig geworden. Also die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS in Basel, die beschreibt einen Anstieg der verwalteten Assets privater Kreditfonds von etwa 0,2 Billionen Dollar zu Anfang der 2000er Jahre, also vor roundabout 25 Jahren, auf über 2,5 Billionen Dollar heute. Und das ist schon ein ordentliches Volumen. Es gibt aber sogar noch höhere Schätzungen. Aber es sind halt alles Schätzungen. Deswegen habe ich jetzt erstmal die BITS hier als Quelle reingegeben. Stefanie, warum sind diese Privatkredite damit, also mit diesen 2,5 Billionen Dollar Volumen, systemrelevant? Oder sind sie das überhaupt?
In meinen Augen sind sie schon systemrelevant aus zwei Gründen. Einmal sind die Summen sehr groß, also die 2,5 Billionen beziehungsweise die einzelnen Kredite. Aber auch kommt die Systemrelevanz in meinen Augen daher, weil es verschiedene Verflechtungen gibt. Also es ist nicht nur eine Gruppe von Unternehmen, die dort tätig ist, sondern es sind mehrere. Es sind Banken, es sind Versicherer, es sind Fonds. Und immer wenn mehrere Akteure zugange sind, dann hat das natürlich in einer gefährlichen Situationen auch Auswirkungen auf verschiedene Akteure und damit auch auf andere Märkte. Ralf, wer dominiert denn im Moment den Markt?
Also auf die Verflechtung müssen wir gleich, glaube ich, nochmal eingehen. Aber ja. Dominante Player sind natürlich die USA, wie fast immer im Finanzbereich, sind klar vorne. Europa legt aber bei neuen Geldern an Bedeutung zu, finde ich ein bisschen überraschend fast. Und insbesondere in Kontinentaleuropa haben viele Unternehmen keinen Zugang zum Kapitalmarkt. Und die weichen dann auf solche Privatkredite aus. Stefanie, ja, nochmal, warum ist gerade das auch jetzt unser Thema?
Ja, die Finanzkrise ist da nochmal wieder der Ankerpunkt. Nach dieser Krise wurden die Bankenregeln ja deutlich verschärft. Und gleichzeitig unterlagen die großen Anleger einem Renditedruck. So, dann hat man halt nach Ausweichmechanismen gesucht und heute sucht man halt vor allen Dingen nach Geld oder nach Kapital. Durch die künstliche Intelligenz und andere Technologien ist der Kapitalbedarf enorm gestiegen und an den Kapitalmärkten kann man ihn nicht unbedingt decken, diesen Bedarf, und so kommt man dann eben auf Privatkredite. Das ist sozusagen die Seite, die eben Geld sucht. Da braucht man ja die Seite, der diese Kredite kauft. Ralf, wer macht das denn? Wer kauft solche Privatkredite?
In der Regel Instis, also institutionelle Investoren, die engagieren sich da. Aber es gibt auch einige Vermögende und Privatanleger, die dort engagiert sind. Und man kann auch direkt oder, nein, nicht direkt ist das ja, man kann auch indirekt investiert sein.
Was heißt das, indirekt investiert sein?
Ja, zum Beispiel über Pensionskassen oder auch Versorgungswerke. Ne? Wenn ich denen mein Geld gebe oder mein Geld überlasse, dann investieren die als Institutionelle quasi für mich. Und die suchen da in der Regel laufende Erträge, die wollen ja auch Sicherheit bieten, investieren dann in Private Credit, ohne da ihre Beitragszahler, also dich und mich, überhaupt zu fragen. Ja, Stefanie, wie können denn Privatanleger direkt dort anlegen? Weißt du das?
Ja, da gibt es so ein Vehikel, was Business Development Companies heißt, kurz abgekürzt BDCs. Und das sind eine Art geschlossene Investmentfonds, die unter anderem auch in private Kredite investieren und damit auch besondere Risiken haben. Solche BDCs sind in den USA sogar börsennotiert. Ralf, wir diskutieren das Thema ja auch, weil wir so ein bisschen die Gefahr sehen, dass die Stimmung gerade kippt. Das war ein Wachstumsmarkt. Jetzt ist das so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Woran machst du fest, dass die Stimmung nicht mehr so gut ist?
Da gibt schon ein paar Anzeichen, wenn nicht sogar Warnzeichen. Also bei großen Anbietern, da gehen die Kurse zurück. Bei einzelnen Fonds fließen Mittel ab. Das ist immer ein Warnzeichen. Andere begrenzen ihre Rücknahmen. Also alles Warnsignale, die man gut im Blick behalten muss. Aber warum sind denn genau diese Punkte Warnsignale? Vielleicht kannst du das mal den Hörern und Hörerinnen erklären, Stefanie.
Ich probiere es mal. Also wenn die Kurse zurückgehen, dann ist das Signal dafür, dass die Anleger nicht mehr an ein ständiges Wachstum glauben und skeptischer werden. Der Mittelabfluss ist ebenfalls ein Zeichen für Skepsis. Und die Begrenzung der Rücknahme zeigt, dass die Fonds Kredite nicht mehr schnell oder schnell genug zu fairen Preisen verkaufen können, um ihre Anleger auszuzahlen. Das sind sozusagen die Erklärungen, warum das Warnsignale sind. Kommen wir vielleicht nochmal zu einem grundsätzlichen Unterschied. Was unterscheidet eigentlich einen Privatkredit von einer Anleihe?
Ja, Anleihen haben in der Regel Marktpreise, weil sie ja gehandelt werden. Privatkredite werden meist nicht gehandelt und bei ihnen hält der Preis und die Verkaufbarkeit dann stärker am Anbieter und an dessen Bewertungsmodell. Das ist aus meiner Sicht schon ein zentraler Unterschied. Stefanie, welche Auswirkungen hat das auf die Bonität von Privatkrediten, was ich gerade da geschildert habe?
Ja, einen AAA-Privatkredit werde ich noch schwer finden. Also Privatkredite werden meist da ausgegeben, wo die Banken sich zurückhalten, wo also Fonds eintreten und wo es, wie du schon sagst, keine öffentlichen Märkte vorhanden sind. Und das ist immer ein Signal dafür, dass das Risiko steigt und damit die Bonität sinkt. Es wird eben nach Fair Value und nicht nach Marktpreis bewertet. Und das hatten wir auch schon kurz erwähnt, es werden oft Modelle benutzt, ja, die ein Außenstehender nicht so nachvollziehen kann, sondern wo am Ende eine Bewertung rauskommt, die man glauben muss. Ralf, warum können diese Modelle so gefährlich werden?
Ja, wie du schon gesagt hast, es fehlt ein Stück weit die Kontrolle, ne? Und dann können Werte lange stabil wirken, obwohl schon das Risiko steigt. Und wenn dann die Marktsituation, also quasi die Realität, kippt, dann kommen Abschläge für viele plötzlich und unerwartet und oft eben auch auf einmal. Können wir an das Jahr 1998 zurückdenken. Der ein oder andere Hörer, Hörerin mag sich daran erinnern. Da gab es diesen LTCM-Fonds und der hätte beinahe eine Katastrophe auf den Märkten ausgelöst. Also das war damals schon, da musste die Fed eingreifen, große Banken eingreifen, um das Thema nochmal abzuräumen. Stefanie, siehst du denn jetzt die Gefahr einer Finanzkrise? Ist es schon soweit?
Also Finanzkrise ist ein großes Wort, aber eine gewisse Gefahr sehe ich schon. Warum? Weil die Struktur der Privatkredite undurchsichtig ist. Die Boomphase scheint vorbei zu sein. Das sind, wie wir schon gesagt haben, klare Warnzeichen. Ob das jetzt wirklich eine neue Finanzkrise wird, ist eine ganz andere Frage. Wenn ich sozusagen auf die Finanzkrisen zurückschaue, die ich miterlebt habe, dann war es nach meiner Erfahrung immer eine Krise, die da entstanden ist, wo man sie nicht erwartet hat. Also das Beispiel der Finanzkrise von 2008, da war es ja so, dass der Immobilienmarkt in den USA zusammengebrochen ist. Und die Krise ist aber nicht bei den Immobilienkrediten selber entstanden, sondern bei den Derivaten auf diese Kredite. So, deshalb tue ich mich sehr schwer zu sagen, okay, die Privatkredite sind die nächsten, die eine Krise auslösen. Sie können einen Effekt haben, aber ich glaube, die nächste Krise kommt aus einer ganz anderen Ecke. Ralf, wie siehst du das? Glaubst du, dass Privatkredite der Auslöser der nächsten Finanzkrise sind?
Also ich teile da deine Vorsicht. Ich glaube, die ist schon sehr angebracht. Zumal ja auch Finanzkrise immer so ein bisschen nach Endzeit klingt und von der Stimmung haben wir gerade in Deutschland ohnehin schon genug. Also ich halte den Begriff aber auch nicht für gerechtfertigt. Wenn man sich mal die Definition Finanzkrise anschaut, dann gilt das also eine schwere Störung des Finanzsystems, die mit wiederum spürbaren negative Rückwirkungen auf die Gesamtwirtschaft haben kann. Okay, das könnte passieren, aber die Notenbanken haben jetzt ja auch erstmal Entwarnung gegeben in gewisser Weise. Und Offenbar sind die Risiken, die sich insbesondere im Bankensystem, das ist ja so wichtig dabei, geben könnten, überschaubar. Weil wenn da was brennt, ja, dann sind die Ansteckungsrisiken eben immer enorm. Und solange das Bankensystem halbwegs außen vor bleibt bei so einer Geschichte, die Banken fangen ja offenbar gerade auch erst an, sich da zu engagieren, ist ein Stück weit Entwarnung da. Aber ja, für investierte Anleger kann es trotzdem ziemlich ungemütlich werden.
Warum? Woher kann das kommen?
Wir haben die künstliche Intelligenz, die wirkt geradezu disruptiv auf diesen Markt. Ja? Denn plötzlich gelten Kredite an vermeintlich gute Adressen der Softwareindustrie oder auch an Dienstleister, deren Geschäftsmodelle auf intelligenter Software basieren, als gefährdet. Und das ist recht schnell jetzt in diesen Markt der Privatkredite reingedrungen. Und dadurch haben sich die Finanzierungskonditionen am Markt quasi schlagartig geändert. Und jetzt geht das Rating der vormals als super gerateten oder als gut gerateten Unternehmen schlagartig nach unten. Und das macht die Sache so unangenehm und auch so gefährlich in gewisser Weise für die Anleger, die da engagiert sind. Mal andersrum gefragt, Stefanie, für wen eignen sich denn Privatkredite und für wen nicht?
Also in meinen Augen eignen sich Privatkredite nur für Anleger mit einem langen Atem und einem hohen Vermögen, die kurzfristig auf keinen Fall auf das Geld angewiesen sind, die also Schwankungen aushalten können und die auch plötzlich aufgetretene Rücklage- oder Rückgabemomente aushalten können und nicht darauf angewiesen sind. Weniger geeignet ist für alle, die halt jederzeit verkaufen müssen. Also das heißt wirklich nur für Reiche, um es mal so platt zu sagen, für Reiche, die auf das Geld verzichten können. Wenn wir einen solchen langfristigen, risikofreudigen und vermögenden Investor gefunden haben, welche Rolle sollte denn dann ein Privatkredit oder Privatkredite in seinem Portfolio spielen?
Ja, also auch dann würde ich sagen, nur als Beimischung. Und wir kommen wieder zurück auf das, was wir vorhin schon angeführt haben. Vor allem Liquidität ist ein Thema, ein Problemthema und mangelnde Transparenz. Also das sind beides für mich Punkte, die ganz klar machen, sowas immer nur als Beimischung wählen und nicht in zu hohen Dosen. Da hat natürlich jeder so sein eigenes Risikogefühl oder auch seine eigene Risikotragfähigkeit, aber generell unter 10%. Stefanie, bist du dort investiert?
Ja, was eine Frage. Also ich bin zwar durchaus risikofreudig und langfristig investiert, aber ich würde mich nicht zu den Vermögenden Investoren zählen. Also nein, ich bin nicht investiert und ich hasse, das weißt du auch aus unseren Diskussionen, unregulierte Märkte. Und Privatkredite sind für mich ein ganz klarer Fall eines unregulierten Marktes. Wenn ich persönlich laufende Erträge suche, dann kaufe ich eher Anleihen oder Dividendenfonds. Die sind transparent und deutlich leichter handelbar. Ralf, du als mutiger Fuchs, hast du Privatkredite in deinem Depot oder in deinem Portfolio?
Die ganz kurze Antwort lautet nein. Und die Ergänzung dazu, ja, mich stört eben auch diese mangelnde Transparenz, weil ich möchte, selbst wenn ich mich als mutig bezeichne in der Anlage, schon auch mein Risiko abschätzen können und auch wissen, wenn ich ein erhöhtes Risiko eingehe. Also da mag der Ertrag noch so schön sein können. Transparenz, Verfügbarkeit sind mir im Kern dann schon wichtiger. Und für mich passt da das Chance-Risiko-Verhältnis, die Chance-Risiko-Relation nur in wenigen Fällen. Und offen gestanden ist mir das auch viel zu mühevoll, genau diese Fälle dann herauszusuchen. Da stehen dann Aufwand und Ertrag für mich in keinem besonders günstigen Verhältnis. Aber wer sich da als Rosinenpicker versteht, die Zeit dazu hat und vielleicht auch recht große Summen in sowas investieren kann und will, für den kann das dennoch interessant sein. Und solche Leute gibt es ja auch genug. Stefanie, zum Abschluss, wie immer, dein Tipp der Woche. Wie lautet der diesmal?
Hat nichts mit Krediten zu tun. Ich komme auf ein aktuelles Thema. Der Krieg im Iran zeigt ja, dass das System der fossilen Energien sehr anfällig ist. Und deshalb schaue ich mir gerade Fonds und ETFs aus dem Bereich der erneuerbaren Energien an. Bei Amundi gibt es eine ganze Reihe von interessanten Energie-ETFs, die physisch repliziert sind. Und das ist mir ja bei ETFs immer wichtig. Also da werde ich entweder den New Energy oder den Renewable Energy Fonds mehr kaufen und ins Depot legen. Ralf, dein Tipp der Woche.
Erstmal kann ich mir eine Bemerkung nicht verkneifen. Das letzte Wochenende hatten wir negative Preise an der Strombörse und zwar erheblich. Das heißt, auch das System der nicht fossilen Energien ist doch sehr, sehr anfällig, weil eben nach wie vor die Speicher fehlen. Aber das mal beiseite, ja.
Wenn wir zynisch sein wollten, dann müssten wir jetzt eigentlich Zertifikate auf Ölaktien kaufen, aber das machen wir nicht.
Okay, also ich das ist auch nicht mein Tipp der Woche jetzt. Gott sei Dank hast du mir den jetzt nicht gerade abgeräumt. Also ich habe heute schon genug über die Risiken gesprochen bezüglich KI, insbesondere im Sektor Privatkredite, aber jetzt mal zu den Chancen, insbesondere bei Aktien. Wer hier breit gestreut am langfristigen Wachstumstrend Robotik und künstliche Intelligenz teilhaben möchte, der findet nämlich im ARK Artificial Intelligence und Robotics ETF eine passende und kostengünstige Möglichkeit. Wir haben diesen Fonds in Fuchs Kapital besprochen. Und dieser börsengehandelte Indexfonds kommt aus dem Hause ARK. Das sind die bekannte Fondsmanagerin Cathie Woods steht dahinter. Und der investiert in Unternehmen, die in den Bereichen KI und autonome Technologie und Robotik tätig sind. Also wer sich dahin orientieren will, für den könnte das was sein. Das war mein Tipp der Woche.
Ja, interessant. Zweimal ETFs und das war dann auch schon der 59. Geldtipp-Podcast. Beim nächsten Mal wollen wir uns zum Thema Anlagen in Weltraum, Projekte oder Systeme unterhalten. Bis dahin können Sie gerne auf fuchsbriefe.de oder springerprofessional.de sich über die neuesten Trends und Entwicklungen informieren. Für heute verabschieden sich Stefanie das Pferdchen
und Ralf der Fuchs.
Machen Sie es gut.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.